Ich persönlich arbeite mit neurotischen jungen Patienten. Natürlich gibt es eine Menge andere Möglichkeiten, mit Musiktherapie zu arbeiten, zum Beispiel mit Kindern, mit mehrfach behinderten oder verhaltensgestörten Menschen, auch mit Psychotikern oder mit alten Leuten, aber auch mit Menschen, die vielleicht im Augenblick sich im Chaos unserer Zeit verloren haben und die wieder Mut bekommen müssen. Und wenn ich vielleicht mal beschreiben soll, wie so eine Gruppenarbeit in der Klinik zum Beispiel, aber auch jetzt mache ich das auch zu Hause, wie das aussieht, so möchte ich sagen, dass jeder Patient sein Instrument wählen darf. Er muss auch selber entscheiden, spiele ich mit oder höre ich vielleicht lieber zu, auch das ist aktive Musiktherapie. Er muss entscheiden, passe ich mich an oder kann ich vielleicht durch einen eigenen Impuls das Gruppengeschehen verändern. Das sind schon Schritte zur Heilung natürlich. In den ersten 50 Jahren dieses Jahrhunderts wurde Musiktherapie ganz anders gemacht. Man spielte dem Patienten Musik vor und glaubte so, seine Struktur verändern zu können. Zum Beispiel dachte man, wenn ich ihm viel Bach vorspiele, dann wird er Ordnung und Gesetz erkennen. Oder wenn ich ihm sehr viele zweite Sätze vorspiele, so wird er sein Gemüt vielleicht wiederfinden. Aber das tun wir heute überhaupt nicht mehr. Denn die Passivität unserer Zeit, wo alles vorgeschrieben ist, alles gekauft werden kann, man kann sich versichern gegen alles, das erzieht zur Passivität und gerade dem kann Musiktherapie entgegenwirken und zwar durch die freie Improvisation. Das ist, wenn ich mal so sagen darf, der Königsweg der Musiktherapie. Selber tun, selber entscheiden, selber machen. Und das geht dann so vor sich, dass jeder Patient sich ein Instrument wählt und auch die Vorschläge, was wir tun sollen, oft von Patienten kommen. Und auch die, die zuerst sagen, ach, das kann ich nicht, ich habe überhaupt nie was mit Musik zu tun gehabt, die sind die allerbesten. Die Musiker unter ihnen sind die schwierigsten natürlich, denn die haben bestimmte Vorstellungen, wie Musik klingen soll. Es geht aber nicht um Musik, sondern es geht um die Elemente der Musik. Und ich arbeite hauptsächlich mit den Elementen Klang und Rhythmus. Und ich will Ihnen mal so ein paar von diesen Geräuschen vorstellen, mit denen wir zunächst arbeiten. Wenn wir uns zum Beispiel sagen, wir wollen heute mal Regen spielen. Und es nimmt ein Patient eine Trommel. Spielt darauf Regen, so kann es dabei kein Falsch und kein Richtig geben. Und das ermuntert diese meist sehr ängstlichen und gehemmten Menschen, nach kurzer Zeit zu sagen, ja, das kann ich auch, dann spiele ich also mit. Ich vermeide es, nur mit diesen offenen Instrumenten zu spielen, weil die Töne haben und die Leute dann immer anfangen, alle meine Entchen zu suchen oder Hänschen klein. Es geht aber nicht darum. Wir spielen zum Beispiel Spuk im Schloss und machen solche Geräusche. Oder wie geht es mir heute? Und wenn ein Patient solches Geräusch von sich gibt, weiß man schon, es geht ihm heute nicht ganz besonders gut. Und man kann dann hinterher ein Gespräch anfangen. Aber ich will Ihnen noch ein paar Geräusche machen. Dies ist ein trockener kleiner Kürbis. Und wenn ich so etwas gespielt habe, Ihnen das mal vorgemacht habe, dieses Geräusch, dann kommen Empfindungen dabei hoch wie Mutter Erde. Man sieht schon daran, wie verschieden solche Empfindungen sind. Manche sagen, es knistert wie Bonbonpapier im Theater. Also ganz verschiedene Möglichkeiten und man kann daraus seine Diagnosen erfahren. Was fehlt diesem Patienten? Es geht immer darum, was fehlt ihm. dieser früheren Zeit der Musiktherapie war es eigentlich so, dass der Therapeut der Besserwissende war, der vorspielte und das Gespräch spielte keine große Rolle dabei. Aber obwohl Musiktherapie eine nonverbale Therapie ist, muss ich dazu sagen, nur dass alles Handelnde, alles Geschehende nonverbal ist. Hinterher muss es selbstverständlich wieder auf die Wortebene zurückgeführt werden, denn Sprache ist nun mal das Kommunikationsmittel des Menschen und es nützt keinem, dass er auf der Trommel Regen gespielt hat, wenn er nicht weiß, was es bedeutet und was es für ihn bedeutet und dass er seine Gefühle auch wieder auszudrücken lernt. Die meisten dieser Patienten stammen aus Familien, in der über die realistische Sachfrage überhaupt gar nicht das Gespräch gegangen ist. Es wurde einfach nur das gesagt, was zur Bewältigung des Alltags nötig war. Nie konnte so ein Mensch einmal sagen, ich fühle mich unglücklich oder alles, was hier geschieht, genügt mir nicht, ich bin einsam. Das haben sie alle, fast alle, nicht gelernt. Und so geht es dann darum, nach solchen Spielen zu sprechen darüber. Was habe ich gefühlt, was habe ich getan, was habe ich erlebt? Und sehr wichtig ist dann, dass auch mal ein Patient, wenn ich übrigens Patient sage, meine ich auch immer Patientin, nur es ist so aufwendig, das immer zu sagen. Es ist sehr erholsam oder sehr lehrreich, kann auch eine Neuerfahrung sein, dass ein Patient mal sagen kann, ich hasse dich. Oder es geht mir ganz schlecht. Oder ich möchte mal einen entsetzlichen Krach machen. Zu Hause musste ich immer ganz still sein. Da ging es immer darum, der Papa schläft oder die Nachbarn hören zu. Und dass so ein Mensch dann mal auf der großen Trommel seine Wut aussprechen kann. Und er wird danach nicht ausgeschieden, nicht bestraft. Das können neue Erfahrungen sein, die man in der Musiktherapie machen kann. Die Themen, die wir dann spielen und die zu solchen Gesprächen, die auch der Diagnostik dienen, selbstverständlich, heißen dann etwa Abendstimmung oder Karawane in der Wüste oder Karneval. Und es ist schon ganz klar, dass das nicht Musik im üblichen Sinne ist, sondern dass es darum geht, durch Klang, durch Rhythmus, durch Geräusche Erinnerungen wachzurufen, die damals meist in sehr frühen Zeiten zu Mangelerfahrungen geführt haben, die zu den jetzigen psychischen Störungen führen. Wenn die Gruppe schon etwas länger zusammen ist, dann werden die Themen individueller und heißen etwa mein erstes Spielzeug oder Einsamkeit oder ich bin ein Samenkorn im März. Und da kann dann tatsächlich der Patient schauen, was kann ich mit einem solchen Thema anfangen oder was kann ich nicht damit anfangen. Alles dient der Erkenntnis, wann ist diese Krankheit überhaupt entstanden. Wenn zum Beispiel ein Patient so weit ist, dass er zu dem Spiel »Ich bin ein Samenkorn im März« sagen kann, und ich wuchs tatsächlich und ich bekam Wurzeln und Blätter, so kann er sich identifizieren mit diesem Stück Fantasie. Und das ist etwas ganz ungeheuer Wichtiges, dass wir wieder auf die Fantasie, die wir ja einmal alle hatten als Kind, zurückgreifen können und wieder Mut machen dazu, Fantasie und Kreativität zu entwickeln. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Momente der Musiktherapie. Dass wir überhaupt nach Spielregeln arbeiten, bedeutet auch etwas, was ja in unserem ganzen Leben vorkommt. Alle Spielregeln, auch die Spielregeln des erwachsenen Menschen, die heißen eben das bürgerliche Gesetzbuch oder ein Gedicht oder der Trauschein. Das sind alles Spielregeln. Und sie können uns zeigen, dass es Momente gibt, wo man Halt braucht, wo das Chaos unerträglich wird und man kann sich wieder anbinden an ein gemeinsames Gebot, was Ordnung schafft und was vor allem, das ist in der Musiktherapie ganz wichtig, heißt gleiche Chance für alle. Denn es sind meistens Menschen, die so aufgewachsen sind oder glauben, so aufgewachsen zu sein. Das ist gar nicht wichtig, wie weit der Wahrheitsgehalt dahinter steht. Sie haben die Empfindung, aufgewachsen zu sein als minderwertige Wesen. Manche, ich bin nur eine Tochter gewesen. Oder ich bin immer so klein gewesen, keiner hat mich ernst genommen. Es gibt Sätze wie, ich bin nie gemeint gewesen. Oder ich bin ein Betriebsunfall meiner Mutter. Alle solche schrecklichen Dinge, die das Leben verhindern, lebendiges Leben, und zu denen in der Musiktherapie wieder Mut gemacht werden kann. Ich bin ein Teil der Gruppe. Ich bin ein Glied der Gruppe, genauso wertvoll wie jeder andere. Ich sagte schon, ich arbeite hauptsächlich mit jungen neurotischen Patienten und in diesem speziellen Gebiet wieder mit Frühstörungen. Frühstörungen ist kein gutes Wort, ein missverständliches Wort. Wir meinen damit eigentlich mit Menschen, die nicht genug Ich-Stärke haben, um mit dem Leben fertig zu werden. Um aus dem großen Arbeitsfeld der Musiktherapie ein einziges Mal herauszuheben, möchte ich berichten, dass ich hauptsächlich mit jungen, magersüchtigen Frauen arbeite. Die Magersucht hat ja in den letzten 10 Jahren in einem erschreckenden Maß zugenommen. Diese Magersucht oder Anorexie ist eine von diesen sogenannten Frühstörungen. Diesen meist weiblichen Patientinnen fehlt, etwas pauschal gesagt, der Rhythmus. Sie gehen nicht den naturgesetzlichen, und das ist der rhythmische Weg, vom Kindsein über Adoleszenz zum Frauwerden. Bei ihnen gibt es keine Periode, und das ist der körperlich-seelische Rhythmus der Frau. Sie verleugnen die normale Tageseinteilung, das heißt das Essen, was uns den Tag einteilt, Ausruhen und Arbeiten. Sie verbringen den Tag mit Hungern und realitätsverdrängenden Tagträumen. Die zeitgebundene Nahrungsaufnahme und Ausscheidung sind grotesk verschoben und die körperlichen Rhythmen, also die Peristaltik des Magens und des Darms, unterliegen einer zunehmenden Trägheit. Mit ihnen rhythmisch zu arbeiten, also diese aus der Zeit gefallenen jungen Frauen, so möchte ich es mal bezeichnen, mit ihnen rhythmisch zu arbeiten auf dem Gebiet der Musiktherapie, einem ihnen völlig neuen und noch angstfreien Medium, kann ihnen ein neues Gefühl von innerer und äußerer Gesetzmäßigkeit vermitteln. Dazu gehört bei diesen körperfeindlichen jungen Frauen natürlich auch die Arbeit mit dem Atem, der rhythmischen Bewegung, des verleugneten Leibinnenraumes dieser jungen Frauen. Ganz wesentlich ist auch die Wiederbelebung des Mutes zur Kreativität, zum Selbertun, weil sie sehr klug, aber völlig angepasst sind. Bei ihnen zählt nur die Leistung. Und alles dieses kann durch Musiktherapie angestoßen werden, weil es überhaupt nicht erinnert an das, was wir sonst in der Schule, in der Erziehung gelernt haben. Unsere erste Rhythmuserfahrung machen wir im Mutterleib, wo uns 9 Monate lang der Herzschlag der Mutter begleitet und erste Strukturgesetzmäßigkeiten vermittelt. So kann uns der musikalische Rhythmus an paradiesische Zustände von Getragensein und Geborgenheit vermitteln. Aber auch natürlich, wie wohl bei den meisten Magersüchtigen, an eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung, die oft schon in der Schwangerschaft begann. Und dazu gehört dieses große Gebiet der Diagnostik, damit wir feststellen können, wann ist das eigentlich geschehen. in einer langsam wachsenden und guten Vertrauensbeziehung, ja, ich möchte fast sagen, in einer Liebesbeziehung, was nicht missverstanden werden darf. Wir können so viel Liebe da hineingeben, wie wir selber vertreten können. Und wenn wir dieses Wort Liebe nicht missverstehen, dann wird sie auch vom Patienten nicht missverstanden. Also in einer solchen Vertrauensbeziehung zwischen Therapeutin und der Patientin können dann neue Erfahrungen und neuer Lebensmut gewonnen werden. Ich sagte, dass der Rhythmus schon im Mutterleib erfahren wird, aber auch der Klang. Wir wissen, dass das Gehör zu den ersten Sinnen gehört, die im Mutterleib erfahren werden. Also wir wissen, dass das Ungeborene schon hören kann. Der erwachsene Mensch ist in der Lage, aus der ganz frühen und unbewussten Zeit über erinnerte Körpersprache Sinneseindrücke wiederzubeleben, die nichts mit Denken und Wissen zu tun haben. Und das kommt ganz gewiss aus dieser ganz frühen Zeit des Ungeborenseins. Ich arbeitete also kürzlich mit einer Ausbildungsgruppe in Musiktherapie, und zwar mit dem Monochord. Vielleicht kann ich Ihnen mal ein paar Klänge davon vorspielen, obwohl ich glaube, dass der Zauber dieses Instrumentes nicht über die Technik vermittelt werden kann. Aber vielleicht können Sie trotzdem eine Ahnung davon bekommen, was ich bezwecke damit. Das ist also ein großer Kasten, wie Sie hier sehen, und hat 13 Saiten, die alle gleich gestimmt sind. Und ich spiele nichts weiter als diese Töne nacheinander, Sie werden es gleich hören, und über diesen Tönen bildet sich eine ganze Wolke von Obertönen. Da kommen wir also in einen ganz mystischen Bereich hinein und der spielt eine große Rolle in der Musiktherapie. Und das ist die rezeptive Musiktherapie, die wir heute verwenden. Wir spielen nicht mehr zweite Sätze und Bach vor, sondern wir geben Klangeinwirkungen und lassen Klangerfahrungen machen. Die Patienten schließen die Augen und überlassen sich ganz und gar diesem Klang. Vorher machen wir auch eine Entspannungsphase, so dass sie wirklich in sich hineingehen können und mal für einen Moment Verantwortung abgeben können. Ich sage dann immer, ich übernehme für einen Augenblick diese Verantwortung. Und sie können sich dann ganz dem überlassen. Und ich stelle kurz vorher noch einmal die Frage, was tue ich mit dem Klang und was tut der Klang mit mir? Und mache nochmal aufmerksam auf den großen Resonanzraum des Leibes. Auch etwas, wohin Sie ungern gehen. Mit Worten schon gar nicht, aber mit dem Klang lassen Sie sich vielleicht dazu überreden. Ich spiele das dann meistens 10 Minuten oder 15 Minuten, so dass die Menschen Zeit haben, auf ihre Klangreise zu gehen und wirklich Bildern begegnen oder Erinnerungen, Assoziationen, die im Alltag fast gar nicht möglich sind. Ich glaube nicht, dass sie erleben konnten, dass es einen Trance-Zustand gibt. Und mit diesem Trance-Zustand arbeiten wir es schon sehr stark. Also mit der Fantasie in Räume hineingehen, die nicht nur mit Denken und Wissen und materiellen Dingen zu tun haben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dieses Gespräch danach läuft sehr langsam an. Man muss sehr achten darauf, dass diese Menschen langsam wieder in die Realität zurückkommen können. Manchmal muss man auch ein bisschen nachhelfen, weil sie sonst absolut darin bleiben wollen. Und dann werden sie gefragt oder von selber kommen auch die Rückmeldungen. Und davon möchte ich gerade von diesem einen Fall ein bisschen berichten. Das heißt, hieß zum Beispiel in dieser Gruppe so: Ich war ganz aufgehoben und getragen. Ich schwamm in einem warmen Meer. Bei mir war es eine dunkle Höhle, in der es pulsierte und gluckerte und so weiter. Also vage Ahnungen von intrauteriner Befindlichkeit. Und da wir diese Antworten immer wieder bekommen, wir haben jetzt vielleicht schon 400 Versuche gemacht. Das dient natürlich auch der Forschung und der Diagnostik. So können wir uns darauf verlassen, dass dieser Klang ein archetypisches Bild trifft in uns, was tatsächlich an ganz frühe Befindlichkeiten zurückführt, die wahrscheinlich im Mutterleib gewesen sein müssen. Aber eine Teilnehmerin brach in Tränen aus und sagte: Nein, bei mir war das überhaupt nicht so. Ich bin ganz geschockt und ich zittere am ganzen Leib. Und ich fragte: Können Sie das vielleicht mal genauer beschreiben, was Sie gefühlt haben? Und sie berichtete von einem Raum, der ihr überhaupt keine Freiheit gelassen habe, und von einer großen Eingeschlossenheit und einem Anstoßen bei jeder Bewegung, von Begrenztheit und immer größer werdender Enge und Angst. Und ich fragte: Sagen Sie mal, sind Sie vielleicht ein Zwilling? Ja, sagte sie ganz erstaunt, aber woher wissen Sie das? Sie haben es selber erzählt, sagte ich.